Du spieltest Cello. In jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann.
96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von der 96. Minute. Mein Name ist Henne und ich sitze hier heute mit Gianni, Hannes und Udo.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Grüßt euch, Männer. Also Hannes ist großartiger Udo-Imitator und wir haben schon immer auf den Moment gewartet, bis er euch das hier mal zelebrieren kann.
Ja, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als dass der Cello jetzt zu uns kommt.
Und wir hatten jetzt eine Woche lang den Cello-Ohrwurm. Und ja, Marcel Hartl ist endlich da. Und bevor wir darüber reden, wollen wir aber nochmal ganz kurz dieser schönen Cello-Version von Alte Liebe eine Bühne geben. Und zwar, habt ihr das ja alle gesehen, auf Instagram hat 96 den Transfer von Marcel Hartl damit verkündet, dass eine Cellistin im weiten Rund in unserem schönen, unbestuhlten Stadion saß und eine Cello-Version der Alten Liebe gespielt hat. Und wie ihr wisst, lieben wir auch die Geschichten auf und abseits des Platzes. Und deswegen haben wir diese Cellistin mal kontaktiert und sie hat einen Gruß für uns dagelassen und erklärt mal, wie das eigentlich alles kam und wie das für sie war. Und so hört mal selbst rein.
Hey ihr Lieben, hier ist die Sophie Köppen. Ich freue mich total, dass euch meine Cello-Version gefallen hat und freue mich, dass ich jetzt hier sein darf. Genau, ich heiße Sophie Köppen und ich bin eigentlich Singer-Songwriterin. Ich bin eigentlich gar keine Cellistin, aber bei meinem Projekt, in meiner Band und auch bei anderen Projekten spiele ich Cello und ich liebe das. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Cello kann man immer gebrauchen so, und deswegen habe ich das halt immer mal dabei. Also, wie kam das zustande? ein paar Tage vorher hat ein Kollege von mir, Henrik Lürsen, der macht so Video und Foto, hat mir geschrieben und meinte, ja, jemand sucht da ein Cello auf dem Fußballfeld, so erstmal. Und ich dachte mir so, ja, geil, ich spiele jetzt Cello und wie cool wäre das denn? Und dann habe ich mit dem Kameramann da, Lukas, telefoniert, wir haben eine halbe Stunde drüber geredet, ah, okay, wir machen das so und so, du sollst das Lied spielen und so. Und deswegen war ich direkt dabei. Ich war auch schon vorher dabei, aber ich habe mich sehr gefreut. Und genau, es war alles ziemlich, ziemlich knapp. Also den Abend vorher hat er mir dann geschrieben, ja okay, wir werden es morgen aufnehmen. Und da ich eben kurz danach in Urlaub geflogen bin, musste das jetzt ganz schön schnell gehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Also ich muss sagen, das war das erste Mal für mich, dass ich in einem Fußballstadion war. Und dann aber gleich in meiner Heimatstadt und mit mir als Hauptperson. Das war schon wirklich crazy, in diesem Rahmen einfach da sein zu dürfen. Und es war eine super, super coole Erfahrung. Das Team war absolut toll. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, das war also definitiv nicht einfach nur irgend so ein Auftrag, sondern das war eine ganz tolle Erfahrung. Also wenn ich mich da jetzt nochmal dran so erinnere, dieses riesen Stadion, überall waren Scheinwerfer, das ist ja auch so ein bisschen wie auf so einer Bühne. Und dann war ich da in der Mitte mit meiner Celline. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal sowas Crazyes erleben werde. Das war schon wirklich ein tolles Erlebnis. Ich kenne auch, seit ich klein bin, Hannover 96 und das war immer irgendwo Thema. Und es ging wirklich sehr, sehr oft darum. Und ich habe das Gefühl, die Hannover 96 Family ist schon echt sehr groß und auch sehr treu. Und ich fühle mich irgendwie jetzt auch so ein bisschen schon so, als würde ich dazugehören. Einfach wegen der ganzen Kommentare und Nachrichten auf Social Media und die haben alle gesagt, die brauchen unbedingt eine Cello-Version von dem ganzen Stück. Darüber würde ich mich auf jeden Fall auch mega freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ihr seht mich auf jeden Fall bei einem der nächsten Spiele. Ganz liebe Grüße aus Barcelona und danke, dass ich dabei sein durfte. Bis bald. Tschüss.
Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das schon gut gemacht, das Video mit dem Cello. Also ich muss sagen, wir wussten das ja schon, dass das geplant war, ne? dass man so ein Cello-Video macht, um ihn vorzustellen. Und da dachte ich irgendwie so, boah, es ist irgendwie so, erst das mit der einen Riede und dem Trikot, es ist alles irgendwie immer ein Ticken zu naheliegend. Jetzt kommt Marcel Hartl, gut, nehmen wir ein Cello. Aber dass die dann da in dem ausgeleuchteten Stadion sitzt mit ihrem Cello und die alte Liebe in so einer getragenen Version spielt, ich fand es schon sehr episch.
Ja, war schon gut gemacht.
Ich fand es übelst geil, muss ich sagen.
Ja, und viele Grüße an Sophie und vielen Dank für deine Nachricht hier. Dann haben die Fans mal eine Stimme hinter dieser ganzen Aktion und wie das alles kam. Sehr interessant und so eine komplette alte Liebe Cello-Version würde ich auf jeden Fall auch mal mitbestellen.
Und eine vielleicht noch mit Udo Lindenberg.
Ja, genau, falls du noch ein Feature brauchst.
Wir fragen, ob er Zeit hat.
Genau, wir kennen Udo. Ja, aber jetzt mal zu Hartl. Also ich meine, wir haben schon viel darüber geredet und so, brauchen wir jetzt gar nicht großartig einordnen. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut. Verrückt finde ich irgendwie, dass wir jetzt so bei roundabout 800.000 Euro Ablöse angekommen sind. Und da frage ich mich schon irgendwie,
wo ist der Haken?
Wo ist der Haken? Wie kam das jetzt zustande? Ne?
Ey, ich glaube, Gianni und ich sind ja zusammen nach Cottbus gefahren. Da war das auch viel Thema, weil da schon das Gerücht im Raum stand, dass es für echt unter einer Million klappt. Und wir haben uns beide gefragt, also wir haben so viele Szenarien ausgemalt, wie das irgendwie klappen könnte. Mhm. Ob da jetzt irgendwie noch eine riesige Nachzahlung droht, wenn er irgendwie einschlägt, oder ob die MLS mit ihren Regularien irgendwie dazu beigetragen hat, dass die ihn irgendwie loswerden mussten und 96 dann gesagt hat, ja, wir nehmen ihn, aber nur zu dem Preis. Es ist Wahnsinn. Aber ja, ich glaube, die gesamte Fußball-Community in Deutschland ist sich einig, dass das ein super Transfer war.
Auf welches Szenario habt ihr euch dann am Ende am ehesten einigen können? Ne? Weil ich denke so, will man ihm keine Steine in den Weg legen? Ist das jetzt wirklich familiär? Hat er St. Louis gesagt, ey, das ist irgendwie für mich so das Paket, was für mich jetzt am besten passt mit 96 und so. Und dann hat St. Louis gesagt, ja gut, wir müssen ihn jetzt auch loswerden wegen dieser Regelung mit den drei Spielern oder auf welche? Also
ja, also ich finde, da hätte er ja auch auf die 96-Seite zugehen können und sagen, ey, ich verzichte hier auf Gehalt, dann müsst ihr jetzt ein bisschen mehr Ablöse zahlen. Also ich kam zu gar keinem Ergebnis. Glaube ich nicht, dass die das aus Nächstenliebe machen, ihn einfach unter, keine Ahnung, 2,5 bis 3 Millionen Euro zu rabattieren.
Das würde da
muss schon wundern. Muss irgendwie noch was im Hintertürchen sein. Was
ich gehe davon aus, dass da 100 pro noch Zahlungen folgen werden, je nachdem.
In Form von Tor, Boni,
ja, Aufstiegsprämie.
Das Aufstiegsprämie.
Ja.
Hier, 96 hat für Trisoldi auch nochmal Nachschlag bekommen, nachdem er so eingeschlagen ist. Ne? Also du hast Möglichkeiten, sowas nochmal
zu strecken.
Es kann alles sein. Es kann auch sein, dass er gesagt hat, ey, erwartet von mir hier nicht mehr die größten Leistungen, wenn ich nicht nach Hannover gehen kann.
100 pro Anteil dran. Ich gehe mal schon davon aus, dass er ganz klar zu denen gesagt hat, ey Leute, ich will das jetzt.
Ja.
Das ist der Verein. Ich möchte da jetzt hin. Sieht zu, dass ihr da irgendwo eine Lösung findet. Also rein, was die Ablöse betrifft. Und also 800.000, jetzt mal ehrlich.
Bei einem Marktwert von 4 Millionen.
Marktwert von 4
Millionen. Ist natürlich, wie alt ist er? 32?
Nee, 30.
30.
Mit 30 natürlich ist der Marktwert nicht mehr so ausschlaggebend. Also du zahlst zumindest nicht mehr drauf. Ne?
Ja, also aber für mich ist das Argument, dass er irgendwie eine Weiterverkaufsklausel da im Vertrag hat, ist für mich raus, weil wenn 96 den irgendwie mal abgibt,
mit dann 33,
brauchst du St. Louis da nicht Hoffnung machen, dass die da nochmal Millionen für kriegen werden. Ich gehe stark davon aus, da sind ein paar Bonis mit hinter.
Mhm. Ja, komisch auch, wie es sich gezogen hat, ne? Also der war gefühlt,
ich wurde auch unruhig.
Eine Woche in Hannover, so gefühlt hatte der 5 Tage Medizincheck, da dachte ich schon, ach du Scheiße, ist da irgendwie, haben die was im Knie gefunden oder so, was die jetzt noch ausdribbeln müssen? Liegt das vielleicht daran, dass der so günstig sein soll, dass der irgendwie, keine Ahnung, ein Glasknie hat oder so? Aber ja, scheinbar haben sie ihn jetzt durchgewunken. Sind wir natürlich erstmal froh drüber.
Ja, und Cocker Rausch ist ja wohl ein guter ein guter Kollege von ihm.
Genau, Rausch hat Werbung gemacht und noch, also Leo Weinkauf hat er im Urlaub kennengelernt.
Janis Horn.
Janis Horn hat also, ihm auch noch 96 empfohlen.
Viele Ex-Hannoveraner oder aktuell Hannoveraner, die haben ein gutes Wort eingelegt.
Mhm. Geil. Bevor wir ins Spiel reingehen wollen, ist aber noch was anderes im Laufe der Woche passiert, was uns auch sehr wichtig ist. Und zwar gab es eine Entscheidung vom Bundeskartellamt, Hannes. Erzähl mal ganz kurz, hol mal die Hörer ab, worum es da ging.
Genau, es geht ja wie eigentlich in jedem Jahr mindestens einmal um die 50-plus-1-Regel. Gerade wenn man Fan von Hannover 96 ist, kennt man das ganze Theater. Und ich möchte einmal kurz die noch gar keine Idee haben oder sich noch nie so richtig mit der 50-plus-1-Regel befasst haben, einmal die Grundidee dieser Regel erklären. Und zwar ist die 50-plus-1-Regel das zentrale Merkmal des deutschen Profifußballs. Sie soll verhindern, dass Investoren einen Verein vollständig kontrollieren, wie das beispielsweise in England der Fall ist. Die Regel besagt, dass der Mutterverein bzw. der e.V., der eingetragene Verein, 50% plus mindestens eine weitere Stimme an der ausgegliederten Profiabteilung halten. Und dadurch bleibt die Kontrolle beim Verein und letztlich bei dessen Mitgliedern. Und Ziel des Ganzen ist natürlich die Mitbestimmung, die Vereinsdemokratie und Schutz vor zu großer externer Einflussnahme. Und warum die Mitglieder in diesem ganzen Konstrukt so wichtig sind, wir hatten es auch in den vergangenen Jahren immer wieder, die Mitgliederversammlung, das höchste demokratische Organ eines Vereins. Und die 50-plus-1-Regel soll sicherstellen, dass dieser Einfluss auch bei ausgegliederten Profiabteilungen erhalten bleibt. Und jetzt hören wir einmal kurz Robin Krakau mit seiner Einschätzung zur aktuellen Situation.
Das Bundeskartellamt hat ja jetzt im Prinzip das verlautbaren lassen, was sich schon lange abgezeichnet hat. 50-plus-1 ist grundsätzlich konform, aber es darf halt eben keine Ausnahmen mehr geben. Weisungen müssen berücksichtigt und auch umgesetzt werden und auch die freie Zugänglichkeit für Mitglieder in den Muttervereinen muss gewährleistet sein. Und die DFL ist jetzt letztlich am Zug, diese ja so umzusetzen, diese Kritikpunkte, damit eine Konformität hergestellt wird. Das heißt, die DFL und ihre Mitglieder müssen hier Lösungen finden und mit Sicherheit wird Fußball-Deutschland bzw. Fan-Fußball-Deutschland da auch ein kritisches Auge weiterhin drauf haben, in welche Richtung sich das bewegt und welche Lösungsvorschläge da auf den Tisch gelegt werden.
Genau, und um nochmal ganz kurz zu erläutern, worum es Robin Krakau da speziell geht, das sind natürlich einmal die beiden Ausnahmen in Form von Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg und RB Leipzig, die sich ein bisschen um das Modell herumgeschlichen haben. Beginnend mit Leipzig ist es so, dass die formal zwar die 50-plus-1-Regel erfüllen, weil der e.V. die Stimmenmehrheit in der Profiabteilung hat. Auf der anderen Seite unterbinden sie aber den Zugang von stimmberechtigten Mitgliedern in den Verein. Das heißt, RB Leipzig hat nur 23 stimmberechtigte Mitglieder und du kannst als Fan oder Anhänger des Vereins zwar Mitglied werden, aber dir keine Stimme erkaufen. Und diese 23 stimmberechtigten Mitglieder sind alle Nahestehende des Konzerns und demnach natürlich kein richtiges Modell. Es gibt zwei historisch gewachsene Ausnahmen, das sind Leverkusen und Wolfsburg. Der Hintergrund, Unternehmen durften die Kontrolle übernehmen, wenn sie einen Verein über zwei Jahrzehnte kontinuierlich und erheblich gefördert haben. Und das war nach Einschätzung der DFL damals der Fall bei diesen beiden Vereinen. Und das Bundeskartellamt sagt jetzt, dass diese Ausnahmen eben nicht mehr zulässig sind und es eine Lösung für alle Vereine bzw. Profiabteilungen geben muss. Und ja, das wird jetzt in naher Zukunft nochmal sehr interessant, wie das umgesetzt wird.
Schön. Das heißt, dieser Entscheidung müsste jetzt folgen, dass bei Wolfsburg und Leverkusen das rückabgewickelt wird?
Ja, rückabgewickelt, beziehungsweise nach meinem Verständnis, ich bin jetzt absolut kein Profi, aber die, sagen wir, die halten 100% der Stimmrechte, den Großteil der Stimmrechte wieder an die Mitglieder abgeben, an den e.V., und dann nur noch maximal 49% roundabout halten und der e.V. wieder die Stimmmehrheit hat. Genau wie, so wie es ja Dietmar Hopp gemacht hat, der ja 2023, glaube ich, seine Mehrheit wieder an den e.V. abgegeben hat und nicht mehr die Stimmenmehrheit alleine als Gesellschafter trägt.
Ja, was ich traurig fand, ich habe einen Post bzw. einen Artikel dazu gelesen und dann war unser schönes Wappen neben Wolfsburg, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Für Fußball Deutschland fällt da leider immer relativ schnell dann auch unser Verein. Ne? Bei Martin Kind war das ja auch so, der hat ja so argumentiert, der hat ja gesagt, ich beziehungsweise die Kind-Hörgeräte sozusagen zahlen ja seit zwei Jahrzehnten so und so viel ein in den Verein und deswegen müsste doch diese Ausnahmeregelung für Hannover 96 jetzt auch gelten.
12.750 Euro. Über die ganzen Vorkommnisse könnte man, glaube ich, nochmal eine separate Folge zu machen.
Ja, da alles, das ist auch der Punkt, so habe ich das Ganze jetzt auch abgerappt. Und zwar ist unsere Idee und unser Plan auf jeden Fall nochmal mit Profis in dieser ganzen 50+1-Causa zu sprechen und nochmal eine lange Folge dazu zu machen. Wir wollten euch trotzdem einmal kurz abholen, falls ihr darüber gestolpert seid und euch gefragt habt, was das für uns jetzt eigentlich bedeutet.
Sehr gut. Vielen Dank. Bleiben wir auf jeden Fall dran an dem Thema. Bevor wir jetzt ins Spiel reingehen, müssen wir noch kurz über ein Transfergerücht sprechen. Ne, ihr seid es ja gewohnt jetzt so seit der Sommerpause, dass wir immer, bevor wir dann mit den Rubriken loslegen, euch so die Updates der Woche liefern. Das waren jetzt zwei Updates der Woche und das letzte Update, was wir jetzt heute euch noch erzählen wollen, ist, dass ja, es sehr heiße Gerüchte um einen Rechtsverteidiger gibt, um Karl Steinmann, der aktuell noch bei Freiburg 2 spielt. Hannes, willst du uns was über den Spieler erzählen?
Ja, also offiziell spielt er bei Freiburg 1 unter Vertrag. Der hat jetzt wieder bei den Amas ausgeholfen, weil er verletzungsbedingt ein bisschen raus war und um Spielzeit zu sammeln wieder in der zweiten ausgeholfen hat. Karl Steinmann hat den Profivertrag jetzt unterschrieben und genau demnach gehört er zum Profikader. Karl Steinmann ist ein Rechtsverteidiger, der in der letzten Saison 9 Assists und ich glaube 2 Tore gemacht hat. Das ist natürlich Wahnsinn für einen Rechtsverteidiger. Leider habe ich dadurch, dass er bei Freiburg 2 gespielt hat und damit in der unteren Liga, gibt es keine riesige Datenansammlung, aber ich habe immer die Mühe gemacht, Spielberichte zu lesen, in denen er irgendwie einen Assist oder ein Tor gemacht hat. Und dabei ist mir aufgefallen, dass er immer wieder so in Neubauer-Manier sehr offensiv gespielt hat. Er ist immer wieder in den 16er und die meisten Tore fielen bei ihm tatsächlich durch Abschlüsse, indem er in den 16er oder an die 16er Kante gezogen ist und so auch seine Assists.
Was man liest, ist, dass Freiburg ihn tatsächlich perspektivisch möglichst schon nächste Saison im Bundesliga-Kader haben möchte. Also die sehen den wirklich als Bundesliga-Stammspieler und auch in nicht sehr weiter Zukunft. Und der soll jetzt bei 96 wirklich dann Spiele sammeln auf hohem Niveau. Gianni, du hast jetzt zugehört. Fang mal an zu tindern. Was machst du? Hannes? Henne? Okay, Gianni, warum nicht?
Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Also wir haben wochenlang über ein Gerücht gesprochen, über einen sogenannten Olivier. Es war eine Ablöse von über 1 Million, glaube ich, irgendwie im Raum. Hat für mich auch so ins Bild gepasst. Wir sind auf der Suche nach einem rechten Schienenspieler, der auf jeden Fall Stammplatzpotenzial mit sich bringt. Das Thema Olivier ist vom Tisch und jetzt entsteht ein Gerücht, wo wir nur über eine Leihe sprechen. Passt für mich überhaupt nicht ins Bild. Auch die Aussagen von Bolt, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Werte schaffen fällt da für mich überhaupt nicht rein. Dementsprechend bin ich auch für ein klares Nein, wenn das diese Konstellation dann im Endeffekt auch sein wird. Ich bleibe dabei, wir haben eine gute Akademie, wo einige junge Burschen kicken. Wir haben Matsuda auf rechts. Warum dann einen 20-Jährigen ins Boot holen, den man irgendwie ein Jahr lang frisch machen soll für Freiburg in der ersten Liga, ergibt für mich nicht so Sinn. Ich erwarte eigentlich, dass da ähnliches Kaliber wie Olivier erscheint, den wir dann auch festbinden. Wenn wir allerdings jetzt über eine Leihe mit einer Kaufoption sprechen, dann wäre ich tendenziell dafür, weil ich schon der Meinung bin, dass wir mit unserem neuen Chef-Scout Paul Wagner, der sich ja sicherlich mit diesem Namen beschäftigt hat, einen Mann haben, der schon ein gutes Auge hat für junge Talente. Und der wird nicht grundlos irgendwie bei ihm ins Raster gefallen sein. Der wird schon was auf dem Kasten haben, der Junge. Bin halt nur vom Paket Laie nicht ganz so überzeugt.
Paket Laie schließe ich mich an. Ich glaube, es wird in jedem Fall eine Kaufoption und dann eine Rückkaufoption geben. Ich meine, das ist ja, schließt ja genau an dem an, was Henne gerade gesagt hatte, dass Freiburg plant ihn im Erstligakader einzubinden, dass er da auch in der ersten Liga spielen kann. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es das 96 da Werte schaffen wird, indem sie nochmal die Diskrepanz zwischen Kauf- und Rückkaufoption haben. Aber Freiburg sich darauf auf jeden Fall auch vorbereiten wird, sodass beide vielleicht da was davon haben. Ich schließe mich eigentlich den Worten der letzten Wochen an. Ich bin Jonas Bold, sehe, dass es langsam knapp wird. Tietz steht mir vielleicht auf dem Schlappen und sagt, ich brauche jetzt nochmal was. Und das könnte unter Umständen jetzt vielleicht eine der letzten Chancen sein. Es sind jetzt noch knapp 2 Wochen. Und wenn ein Paul Wagner auch sagt, ey, boah, hier wird es langsam dünn auf der Position, ich finde hier auch niemanden mehr, dann könnte das unter Umständen eine Position sein, die wir mit dem Karl bestücken könnten, der meiner Meinung nach aber nicht zwangsläufig in der S11 stehen wird, sondern ich glaube, das ist jemand, der in den Wettkampf geht. Aber das bedeutet nicht, dass er bei uns die klare gesetzte Nummer 1 sein würde.
Was ich sehr interessant an ihm finde, ist halt dieses Profil, dass er ein Vorlagengeber ist, ein Flankengeber ist, der wirklich Scorer auch sammelt von außen und Spieler da sucht und füttert. Ne, das fehlt uns so ein bisschen von der rechten Seite aktuell, finde ich. Wo ich skeptisch bin, da habt ihr jetzt noch gar nichts zu gesagt, ist, was machen wir dann mit Neubauer und Matsuda? Also ich finde, Neubauer und Matsuda sind eigentlich da rechts eine ganz gute Besetzung. Neubauer ist nicht, das ist nicht seine Prime-Stammposition, aber wo soll Neubauer hin?
Also ich würde einmal ganz kurz an meinen Worten anschließen, die ich eben gesagt habe. Ich glaube, das ist nämlich genau der Fall. Also ich glaube, das ist jemand, den du holst. Neubauer ist für mich mit seinen Sprints vor allem und seinen Ansätzen, da offensiv zu spielen, ist der für mich aktuell gesetzt. Ich glaube, das wäre eine Erweiterung, dass wenn da irgendwie langfristig Bedarf ist, weil sich jemand verletzt oder Matsuda nicht mit der Entwicklung hinterherkommt, dass er dann jemand wäre. Genau, deswegen glaube ich, dass das eine Lösung wäre, eher um Kampf um Platz 2.
Beobachten wir auf jeden Fall mal. Mal gucken, was die Woche mit sich bringt. So, jetzt gehen wir mal rein ins Spiel vom Wochenende. Wir haben ja unser erstes Heimspiel hinter uns und bevor das Spiel losging, gab es eine kleine Überraschung. Zumindest war es für mich überraschend. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es vor Spielanpfiff noch so ein kleines Bonbon gibt. Wie das so ist bei 96, ist es leider auch etwas untergegangen. Ich hätte es ein bisschen mehr zelebriert und hervorgehoben, vielleicht auch näher an der Nordkurve dran. Aber so ist es nun mal mit 96. Lars Gindorf hat vor dem Spiel gegen Wolfsburg, ein paar Tage nach seinem Geburtstag, die Verlängerung bis 2029 verkündet. Das freut uns natürlich riesig. Wir haben uns zugejubelt von unseren Plätzen.
Ne? Endlich ein Haken hinter.
Sehr gut, ne? Haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Das freut uns wirklich sehr und kann man nur hoffen, dass ihm das jetzt Schwung gibt. Dann gab es in der Startelf tatsächlich Überraschungen. Wir machen das ja immer so, dass wir einen Tag vorher dann bei Instagram euch mal so ein bisschen mit überlegen lassen, wie es in der Startelf denn aussehen könnte. Und ich habe da tatsächlich die Torwartposition weggelassen.
Ja, warum auch?
Warum auch? Ich wollte da gar keine Diskussion aufmachen, aber scheinbar gibt es diese Diskussion und wir werden sie heute auch führen, aber an anderer Stelle in 96 Grad. Aber tatsächlich stand Leo Weinkauf im Kasten. Loretz war scheinbar nicht verletzt, nicht krank oder ähnliches. Er stand mit auf dem Platz, hat sich mit warm gemacht und sah auch ganz munter aus. Und der neue Mann, Cello Hartl, war direkt in der Startelf für Kellmann. Kellmann saß auf der Bank und Hartl und Taibi haben sich so abgewechselt auf der 9 beziehungsweise auf der 10, ne, haben so eine doppelte schwimmende 9 gespielt. Ne. Mal ist der eine rausgerückt, mal ist der andere rausgerückt, mal hat sich der eine fallen lassen. Also das war so im Wechsel. Ansonsten war die Startelf aber identisch. Wir haben ja auch noch über Allgeier gesprochen. Allgeier sollte das Vertrauen kriegen gegen Fabian Rehse. So, und dann hat 96 wieder Maßstäbe gesetzt. Beim ersten Heimspiel ging es dann auch schon los mit einer Choreo. Hm. Ganz kurz zum Hintergrund.
Gruppe Unterrang hat ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Wie der Name unschwer erahnen lässt, ist das eine Ultragruppierung aus dem Unterrang, die unten seit mindestens 10 Jahren in der Konstellation, auch vor Gründung der Gruppe, schon viele der Mitglieder standen und haben im großen Rahmen ihr 10-jähriges gefeiert. War absolut wieder grandios, wie man ein Heimspiel eröffnen kann und eigentlich die Saison zu Hause eröffnen kann mit so einer riesigen Choreo über die ganze Nord. Ja, und herzlichen Glückwunsch nochmal.
Genau, herzlichen Glückwunsch und wir sammeln wieder Bilder für die Pinnwand, Gianni, ne? Am 34. Spieltag.
Stimmt. Ist abgelegt.
Werden wieder Bilder gerankt hier. Geil. Sehr schön. Ja, dann gehen wir rein ins Spiel und ich muss sagen, Wir haben gegen einen absoluten Abstiegskandidaten gespielt und wir haben gegen einen absoluten Aufstiegskandidaten gespielt. Und für mich sind diese Spiele relativ ähnlich einzuordnen. Also wir sind wieder sehr, sehr gut in das Spiel reingekommen, haben wieder eine super gute erste Halbzeit gespielt, fand ich. Also man muss das mal ganz klar hervorheben, ne? Wir spielen gegen ein Millionenensemble, gegen eine Zweitligamannschaft, die es noch nie so vom Marktwert her gab, ja. Und man geht aber mit dem Selbstverständnis rein, das Spiel dominieren zu wollen, Hausherr zu sein, das Ding auf seine Seite ziehen zu wollen. Und das finde ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da habe ich so viele Jahre jetzt in der zweiten Liga darauf gewartet, dass man mit dem Selbstverständnis reingeht. Wir sind Hannover 96, wir spielen hier heute zu Hause und wir wollen dieses Spiel dominieren und bespielen und uns nicht verstecken. Und so hat 96 das ausgestrahlt. Sie haben Wolfsburg eingeschnürt, sie haben unglaublich hoch gepresst, standen in deren Hälfte teilweise mit der kompletten Mannschaft. Und es wurde hinten griffig verteidigt. Ich weiß nicht, ob ihr Fabian Reese in der ersten Halbzeit mal gesehen habt. Ich nicht so wirklich. Basti Allgeier hat das wirklich gut gemacht. Da muss man wirklich sagen, im Aufbau hat er nicht großartig viel gut gemacht. Er hat sich wahnsinnig auf dieses Duell gegen Reese konzentriert und ist auch gut gegangen. Also er kann nicht schon mal spoilern. Er hat ja das ganze Spiel Reese im Griff gehabt, dass Reese später noch ein Tor machen sollte. Da konnte Allgeier gar nichts für. Also Riesenlob an der Stelle an Allgeier. Hat das defensiv sehr gut gemacht. Ja, und es war interessant. Also Udenne und Neubauer waren wahnsinnig offensiv, haben da viel Gefahr ausgelöst. Taibbi und Hartl haben fluide gespielt. Die haben sich immer wieder fallen lassen, gewechselt, haben dadurch Räume aufgezogen. Und man hatte richtig das Gefühl, wir drücken die Wolfsburger rein. Ich habe da kein Millionenensemble gesehen, was durch die Liga marschieren wird, ohne irgendwelche Probleme.
Nee, also da muss ich anschließen. Viele hatten, das hatte ich danach auch wieder gelesen und auch im Stadion, viele haben gesagt, ja, aber Wolfsburg war auch schlecht. Ja, aber wir haben mit unserem Spiel dazu beigetragen, dass die überhaupt nicht dazu kamen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Und das ist, also das ist immer zu einfach zu sagen, ja, Wolfsburg war auch schlecht. Wir haben es denen verdammt schwer gemacht. Es war ein grandioses Spiel, fand ich auch.
Genau, und ich war total gespannt, weil der Trainer von Wolfsburg, ich habe vor dem Spiel die Wolfsburg-PK geguckt und der kam ja jetzt von Fair aus der dritten Liga und man hat so richtig gemerkt, das ist ein Tietz-Fanboy. Also der hat in der PK gesagt, ich gucke jetzt schon so lange auf den Tietz-Ball und habe mich daran orientiert und habe viel von ihm gelernt und jetzt spiele ich das erste Mal gegen ihn und ich bin total gespannt, wie so meine Idee, weil unsere Ideen sind so ähnlich. Ja, das heißt, auch der wollte den Ball haben, auch der wollte mit den Millionen da auf dem Platz dominant sein, aber das hat er nicht hingekriegt, zumindest nicht in der ersten Halbzeit. Ne? Also da kann man wirklich sagen, erste Halbzeit ging da an unseren Coach. So, dann gab es wieder eine Trinkpause in der 21. Minute und danach kam Wolfsburg so ein bisschen raus aus der Bedrängung und da konnte das erste Mal unser Keeper Leo Weinkauf mit einer Großtat zeigen, was er für ein guter Keeper auch auf der Linie ist. Und dann kamen Chancen. Gindorf hat einmal quergelegt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war irgendwie kein Abnehmer da. Ne? Da hast du so gedacht, der rollt doch schon über die Torlinie, warum drückt den da keiner rein? In der 35. Minute dann Maurice Neubauer läuft alleine auf den Keeper von Wolfsburg zu. Und ich habe hier in meiner Handynotiz geschrieben, sie nutzen wieder die Chancen nicht. 3 Ausrufezeichen. Ne? Also da läuft er alleine auf so einen jungen Keeper zu, der ja den verletzten Wellenreuter aktuell vertritt, wo du dir so denkst, aber es kann doch auch nicht wahr sein, dass jetzt jede Woche jeder Keeper über sich hinauswächst gegen uns, oder? Also irgendwie liegt es doch dann auch an der Torschussqualität. Naja, Wolfsburg hat sich dann gegen Ende der ersten Halbzeit ein bisschen angenähert. Aber man muss sagen, diese Halbzeit ging an 96. Ich fand, dass Leo Weinkauf so richtig was ausgestrahlt hat hinten. Es ist einfach so ein großer Torwart, der so ein Selbstverständnis hat, der anfeuert, der da ist, der präsent ist, der so auch mal in die Fankurve guckt und so. Das macht schon was, finde ich, wenn der da ist. Und ich möchte auch mal einen Boris Tomiak hervorheben, der halt richtig Trash-Talk betrieben hat, griffig war, eklig war, nochmal nachgecheckt hat und so. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ein Hornby ist ordentlich an dem abgeprallt. Hornby wurde dann auch zur zweiten Halbzeit schon ausgewechselt. Also auch da Duell gegen Antomiak. So, und dann gehen wir in die Halbzeit mit 59% Ballbesitz, mit 55% gewonnenen Zweikämpfen, mit 78% gewonnenen Tacklings und einem XG-Wert, den fand ich fast schon ein bisschen niedrig, von 0,84. Also ich fand, die Chancen waren schon dafür da, dass man da über 1 sein könnte. Ich war richtig stolz zur Halbzeit.
Ja, also der Matchplan war klar. Also mir war klar, dass wir das Spiel machen wollen. Das ist ja eigentlich typisch für Tietz, dass er sich da nicht abfrühstücken lassen möchte. Aber dass wir die dann so dominiert haben, also man hat halt immer wieder im Hinterkopf diesen Kaderwert von denen und die Qualität, darüber brauchen wir nicht sprechen, über die Einzelnen. Und dass wir so eine Truppe dann so im Sack hatten, das fand ich schon, das hat mich schon sehr abgeholt.
Fand ich auch. Also wenn man vor dem Spiel diesen Kader gelesen hat von Wolfsburg da oben am Display, ne, das ist halt einfach Wahnsinn. Aber wir können denen halt wirklich was entgegenstellen und so eine erste Halbzeit dominieren. Nur es ist halt wieder so und dann gehst du in die Halbzeit und weißt, okay, wir führen wieder nicht, obwohl es absolut drin gewesen wäre. Ne? Und du weißt halt, okay, der Trainer von Wolfsburg ist jetzt in der Kabine und wird was ändern. Und was können wir dem dann wieder entgegenwirken? Ne? Stichwort In-Game-Coaching von Tietz, was wir letzte Woche gesehen haben. Und ich muss euch sagen, da haben wir wieder eine kleine Blaupause leider zur letzten Woche, denn auch die zweite Halbzeit war wieder nicht so gut wie die erste, wie eine Woche zuvor. Wolfsburg kommt erstmal aktiver aus der Kabine. Und 96 ist teilweise plötzlich fehlerhaft und schwimmt auch. Ich hatte das Gefühl, dass Bundu plötzlich völlig neben der Spur war. Der hat ganz komische Sachen gemacht, viel verstolpert, viel rumgedaddelt, auch von der Körpersprache nicht so gut gewesen. Und jetzt komme ich aber wieder zu etwas, das war anders als eine Woche zuvor, denn Bobby Glatze kam ja rein für Hornby und das hat ein bisschen was verändert bei Wolfsburg. Da hast du wirklich plötzlich einen Zielspieler vorne drin. Und Tietz hat jetzt was gemacht, der hat nämlich Okon gebracht für Tomiak. Hat er auch gesagt, das war auch geplant, weil Okon einfach die Schnelligkeit hat, in die Tiefe zu kommen und so. Dann hat er Gindorf und Bundu rausgenommen, also unsere beiden wirklichen Außenflügelspieler, und hat Kellmann und Pichler gebracht. Das hat mich total gewundert, weil wir hatten ja mehr oder weniger so eine wechselnde Doppelspitze mit Taibi und Hartl, und die sind beide drauf geblieben, plus noch Bundu und Pichler, und plötzlich haben wir mit einer Doppelspitze gespielt.
Und das finde ich, das macht mich schon ein bisschen stolz,
ja.
Weil viele sagen ja Sturkopf Tietz, der nicht wegkommt von seinem System, und das haben wir ja auch in der Vergangenheit öfter kritisiert, dass wir da bis zur 90. Minute, wie du immer so schön sagst, hin immer dieses Klein-Klein versuchen an der Idee festzuhalten. Und mit diesen beiden Wechseln hatten wir auf einmal eine komplett neue Idee, finde ich, vorne in der Offensive. Auf einmal stürmten dann ein Pichler und ein Kellmann von rechts und links auf das Wolfsburg-Tor zu.
Ja, also, und wenig später sollte sich zeigen, was funktionieren kann, wenn man eine Doppelspitze spielt. Ne? Dann kriegt Kellmann den Ball und lässt ihn direkt klatschen in den Lauf von Pichler. Pichler läuft von links in den Strafraum ein. Ja, auch da wieder. Also ne, nochmal kurz zurück. Ich habe mir aufgeschrieben, Wolfsburg kommt erstmal wieder aktiver aus der Kabine. Geht das jetzt wieder los? So, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber jetzt muss man sagen, durch diesen Wechsel haben wir unser Spiel verändert. Und so kamen plötzlich Chancen zustande, die sonst nicht zustande kommen. Ne? Und da kann man einfach wirklich sagen, da war das In-Game-Coaching gut, aber Pichler macht halt das Ding nicht. Und jetzt möchte ich mal eine Sache ein bisschen kritischer sagen, weil wir kommen in der 78. Minute dann nochmal zu einer 100%igen von Pichler. Wieder aufgelegt von Kellmann. Und er heizt halt permanent die Kurve an, ne? Und nach jeder Szene in die Westtribüne oder zur Nordkurve heizt da die Fans an. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir halt so, Digi, bleib mal bei dir. Bleib ja, mal bei dir.
Absolut.
So, Emotionen, wir lieben das. Ja, die Tribüne kommt ja dann auch. Und das Stadion war ja auch absolut da. Es war ja zwischenzeitlich wieder sowas von laut. Meine Güte, war das geil. Und die komischen Weißen da drüben habe ich gefühlt nicht ein einziges Mal gehört. Aber ich denke mir so, bleib mal bei dir, mach die Bude rein und dann kannst du hier gerne die Kurve anstacheln, aber die Kurve ist da und du bist nicht da, Digga. Du nutzt deine zwei Chancen nicht.
Genau, ne? Und sowas verheizt so. Sich natürlich auch das ein bisschen.
Verheizt sich, total.
Wenn du da dreimal die Kurve aber ne, oder das jetzt 8-10 Mal machst, aber selber nichts dazu beiträgst, dass wir da vorne gewinnen und Tore machen, dann genau, verheizt sich das.
Boah, weiß ich nicht, sehe ich ein bisschen anders. Also er hat schon geackert, ne?
Ja.
Also der ist schon.
Aber die Kritik ist ja nun eindeutig, die wir haben. Und alle sagen, okay, es mangelt uns gerade an dem Stürmer, der vorne die Buden macht. Und Fußball ist ein Ergebnissport. Und da finde ich, muss man manchmal schon überlegen, okay, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass ich mir das verdiene, in die Kurve zu gehen? Ne, weil, wie Henne sagte, Stadion war laut. Aber nur mal 200-prozentige sprechen für sich und da musst du mal eine von machen. Da will ich noch mal ganz kurz zu sagen, ich habe mir am Freitag und Samstag Hertha und Magdeburg angeguckt. Ey, die gehen und ich sitze da und sage, da, was für eine Effizienz die mit diesen Chancen haben. Ja. Genau aus den Situationen sind sie eiskalt und machen diese typischen Tore, die ein Stürmer oder ein Offensivspieler macht und ich denke mir, das kann nicht sein, das ist wie verhext.
Ja. Ja, also nochmal, wir lieben Emotionen und ich finde es auch gut, wenn so der Funke von Platz auf Rang überspringt oder auch andersrum, das gehört absolut dazu. Nur ich denke mir so an unsere Offensivspieler, ihr müsst, also man, vielleicht fehlt da wirklich die letzte Fokussierung, vielleicht überpaced man dann, vielleicht ist man zu heiß und kriegt es dann eben nicht mehr gebacken, den Ball dann noch genau aufs Tor zu kriegen, weil das ist das, was ich eben meinte. Wir machen jetzt innerhalb von einer Woche zwei Keeper, die wirklich nicht herausragend gut sind sonst. Ich habe das nicht genau im Blick gehabt, aber würde mich nicht wundern, wenn beide Keeper in der Kicker-Elf des Tages.
Auf jeden Fall. Letzte Woche gegen Cottbus war es so.
Ja, ne? Und ich meine, das ist die Vertretung von Wellenreuther und wir schießen den da warm. Ne? Und,
40 Schüsse, ein Tor.
Also es ist es ist Wahnsinn.
Wirklich 40.
So, und boah, ey, 40. Gehen wir mal weiter. Wir haben dann noch eine großartige Chance, ein bisschen früher im Spiel von Ocon. Kopfball nach Ecke, streift die Latte. Och. Auch der kann gerne mal rangehen. Das sind 1,5 Meter und es geht aber nicht rein, das Ding. Ja, und wen ich jetzt mal wirklich auch nochmal lobend hervorheben möchte, ist Taibi. Der ist gelaufen, der war auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der hat Räume freigezogen, also es ist völlig verrückt, was der an Kilometern frisst.
Ich habe mit Hannes vorm Spiel über Möglichkeiten gesprochen, wie wir Hartl einbinden und für mich, obwohl ich großer Taibi-Fan bin, war die einzige Möglichkeit, okay, Taibi muss Platz machen, weil ich fand den auch immer so ein bisschen verloren auf der 10 und habe auch mir auch immer gewünscht bei dem, dass der mal abzieht aus der zweiten Reihe. Und ich habe zu dir, Hannes, auch gesagt, dass seine Stärke ganz klar so diese typische Achterrolle ist, dieses Ballschnappen durch den engen Raum. Und das hat der gegen Wolfsburg so gut gemacht. Ey, der hat da teilweise 4, 5 Wolfsburger stehen gelassen. Ja. Der ist da durch diese Räume geschlängelt. Das war Wahnsinn.
Ja, also ne, mit 13,74 Kilometern ist Wannes Taibi halt der Spieler, der in diesem Spiel wieder mit Abstand am weitesten läuft. Ne? Also Vinicius Sousa ist der nächste Wolfsburger in der Rangfolge und der ist 2 Kilometer weniger gelaufen. Ne? Also das ist schon besonders und ich habe Fabians Take letzte Woche auch verstanden, ne, dass man Taibi dann opfert für Hartl, um den auf diese Zehnerposition zu bringen. Ich habe aber da ja auch schon gesagt, ich will einen Taibi, der muss spielen, der muss ins Laufen kommen, der muss das Vertrauen spüren und deswegen war ich froh, dass Taibi auf dem Platz war. Wenngleich ich auch nicht so ganz davon überzeugt bin, dass man jetzt immer diese Taibi-Hartl-Kombination da vorne hat, weil es ist halt, es fehlt so, also
klare Raumaufteilung.
Ja, ich hatte so das Gefühl, beide haben so eher dieses Schwimmende gespielt, so es neigt dann wieder schnell dazu, dieses Klein-Klein zu spielen. Ne? Da fehlt mir der klare Zielspieler vorne. Aber dazu vielleicht auch nochmal später. So, also nicht so gut in die Halbzeit reingekommen, dann aber wieder das Spiel auf die Seite gezogen. 96 drängt auf das 1-0 und man sieht ja auch, ne, an den Wechseln auch von Tietz, ne, dass der offensiv einwechselt. Wir wollten dieses Spiel gewinnen und ich fand uns auch deutlich näher dran. Ne? Und ich fand uns auch hinten so brettstark, also auch ein Hugoné hat so gut verteidigt, ein Allgeier hat blitzsauber verteidigt, Ocon kam rein und war da. Also es war alles gut. Aber so wie es dann leider so oft kommen muss bei uns, bringen wir uns dann selber wieder um den verdienten Lohn, machen wieder einen Fehler, ja, der ausgenutzt wird. In der 86. Minute fällt dann leider das 1-0. So, und darüber müssen wir reden. Hugonet hält Glatzel, Glatzel hält Hugonet und Glatzel schleicht sich aber in diesem Halten so weg. Der will in Hugonets Rücken kommen, will den Kopfball kriegen und Hugonet hält ihn weiter und dann lässt Glatzel sich fallen. Macht auch ziemlich viel draus, finde ich. Schiedsrichter pfeift sofort Elfmeter. Wie blickt ihr auf die Szene? Klarer Elfer oder?
Also ich habe da, meine Einschätzung war, dass wenn du 10 Schiedsrichter fragst oder 10-mal die Situation hast, pfeifen ihn mehr als 5. Deswegen kann ich mich damit arrangieren, dass er gepfiffen wurde. Und Glatzel mit seiner Erfahrung, du hast es eben gesagt, hat natürlich das Beste draus gemacht. Ne?
Ja, war halt eine 50-50-Entscheidung. Wenn der Schiri ihn nicht gegeben hätte, dann glaube ich nicht, dass da irgendein Keller eingegriffen hätte. Also es war dann wirklich die Ermessensentscheidung. Glatzel macht das halt auch wirklich gut. Ne?
Smart,
also
total.
Er um seinen Rücken herum zieht er ihn hinten am Trikot, sodass weder der Schiedsrichter das sieht, noch der Linienrichter. Also er weiß genau, in welchem Winkel die beiden Offiziellen gerade zu ihm stehen. Er zieht ihn am Trikot, hält diesen Körperkontakt auch, dreht sich raus. Hugonet hat halb den Arm um ihn, halb das Trikot in der Hand. Ja, und dann fällt er halt. Ne? Es ist halt brutal gut gemacht. Hut ab, ja.
Ja, und das ist Abgewichstheit. Genau. Das ist einfach Erfahrung.
So einen hätte
und
ich
das
gern.
Ist genau, das ist so das, ey, es ist jetzt eine wichtige Szene und ich probiere das jetzt einfach mal. Und da spielen zwei eigentlich relativ erfahrene Zweitligaspieler in dem Moment gegeneinander, aber Hugonet ist da ein bisschen grünschnäblig tatsächlich, weil er muss dann irgendwann wirklich loslassen. Ja. Wenn er merkt, Glatzel geht jetzt von mir weg Richtung Zweikampf, dann muss ich loslassen und darf nicht weiterhalten. Also ich würde es auch so zusammenfassen. Wenn der Elfer nicht gegeben wird, ist es okay, dann greift der VAR, glaube ich, auch nicht an. Aber man darf sich auch nicht beschweren, dass der gegeben wird. Es ist einfach clever gemacht von Glatzel, muss man so sagen. Ja, und dann übernimmt Fabian Rehse das Ganze und man muss sagen, ist natürlich eine krasse Situation so. Ich glaube, Wolfsburg hat sich auch einen anderen Saisonstart gewünscht und dann hast du in der 86. Minute den Elfer da hinten auf deine Auswärtskurve. Muss man auch erstmal machen. Sehr gut getreten. Weinkauf war in der Ecke, kommt aber nicht ran. Wirklich gut getreten. Boah, und wie eklig der dann jubelt,
ey,
ne?
Danke.
Wie der auf dann diese
Rotzkurve,
auf diese Rotzkurve dazuläuft.
Was für ein Unsympath.
Also, der wollte sich kurz das Trikot ausziehen. Der
er war kurz davor, ja, aber was für ein Unsympath ist dieser,
oder?
Typ.
Also, ja. Aber gut, wir können es nicht beurteilen, weil wir haben auch früher als Kinder nicht in Wolfsburg Bettwäsche geschlafen.
Ja, stimmt, und wir haben ja auch nicht so eine Verbindung zum VW-Konzern wie er, ne? Das ist ja schon. Nee, ich kann die Emotionen von ihm natürlich verstehen mit der ganzen Historie, die da in seinem Rücken noch ist, aber. Boah, hat der mich aufgeregt.
Ja. Ich find's ganz interessant. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, weil wir ja echt jetzt lange nicht gegen Wolfsburg gespielt haben. Und ich habe so eine, ist fast schon lustig, so eine Gleichgültigkeit. Also es gibt keine Schmähgesänge über diesen Verein. So, es kommen auch nicht besonders große Aggressionen oder Wut jetzt in der Kurve auf, ne? Man guckt da einfach so rüber und hat fast Mitleid, oder? Also wenn so ein Rehse da so in diese Kurve rennt und die sich so freuen, also
Arbeit, Fußball, Leidenschaft.
Statt auch also, ja, stimmt. Rehse hat im Interview danach auch gesagt, dass er das Gefühl hat, in der Stadt entfacht gerade etwas. Also der muss mal.
Er meint die Abfindung, die entfachen.
Der muss sich mal den Gästeblock angucken, wenn sie in Karlsruhe spielen, mal gucken, ob er da ähnlich spricht.
Die Abfindung der Werksmitarbeiter.
Also 5.500 Auswärtsfans. War ganz schön leise, oder?
Ja, also, erstmal die Anzahl dafür, dass sie gesagt haben, wir übernehmen die ganze Süd.
Ja. Naja, aber es ist jetzt einfach leider wieder so, gutes Spiel gemacht, guten Matchplan gehabt, dran gewesen, Chancen gehabt und wir gehen wieder mit 0 Punkten nach Hause, sind jetzt 17. Osnabrück ist 18. mit 0 Punkten, wir tummeln uns da jetzt mit VfL Osnabrück unten. Ja, aber nochmal ganz kurz, zweite Halbzeit. 42% Ballbesitz plötzlich nur noch, nach 59% in der ersten Halbzeit. Wir haben nur noch 45% der Zweikämpfe gewonnen und auch kurios, auch für meinen Geschmack, also wie ich das Spiel gesehen habe, wieder ein XG-Wert, der zu niedrig ist, 0,47. Hä? Ja. Nur für die zweite Halbzeit jetzt, ach, okay, ne? Also ja, gesondert. Okay. Ja, Jungs, also was machen wir jetzt damit? Es ist so, es ist ein Fehlstart. Die nackten Zahlen zeigen einen Fehlstart. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz beim Spiel. Wer ist euer Spieler des Spiels?
Ja, für mich Leo Weinkauf.
Ja, für mich auch Leo. Muss.
Ganz klar. Also super Auftritt, ja. Ne? Also hat da das Vertrauen für dieses Spiel bekommen. Auf diese ganze Thematik kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber man muss sagen, er hat das Vertrauen komplett zurückgezahlt, hat ein Riesenspiel gemacht. Szene des Spiels?
War für mich, habe ich gestern auch, glaube ich, zu dir gesagt, unabhängig davon, ob jeder Leistung etc., fand ich bemerkenswert, wieder wie sich Pichy und Schellmann beim Einwechseln in den Arm genommen haben, sich beide heiß gemacht haben, obwohl die vermeintlich um eine Position konkurrieren, fand ich einfach schön, dass sowas im Fußball bei uns oder überhaupt im Fußball möglich ist. Ja.
Das ist schön. Ja, für mich negativ betrachtet natürlich, ich sag mal, der Fehlschuss von Neubauer, weil es einfach bezeichnend ist momentan. Also, wenn der dann 10-mal aufs Tor läuft, wahrscheinlich im Training macht er 9 davon. Gestern schießt er den da aufs Tor. Ey, das wusste der Torwart wahrscheinlich am Freitag schon, wo der hinkommt. Bezeichnend für die aktuelle Misere vorne.
Man muss noch sagen, Matsuda kam noch rein für Udenne und Echibashi durfte auch nochmal auflaufen für Allgeier. Das heißt, man hat da versucht, noch so ein bisschen Offensivkraft reinzubringen, aber am Ende sollte es dann nicht sein. Und man fährt nach Hause. Und ich glaube, bevor wir jetzt mal so rauszoomen und so mal bewerten, was das Ganze jetzt eigentlich heißt, gehen wir mal zu 96 Grad über, weil das Thema, Hannes, was du heute in den Blick gefasst hast, beschreibt das, glaube ich, ganz gut.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Genau, ich war gestern oder auch die letzten Wochen nach dem verkackten Spiel in Cottbus als auch jetzt gegen Wolfsburg, habe ich mir mal so ein bisschen die Kommentarspalten durchgelesen und mir ist dabei aufgefallen, dass es wie so oft in Kommentarspalten bei den sozialen Medien, auch wenn es um Hannover 96 und vor allem Christian Tietz geht, nur noch Schwarz und Weiß gibt. Und da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen, dass wir vielleicht in bester optimistischer oder realistischer Manier mal eine Pro- und Kontraliste aufstellen, weil es gibt aktuell nur noch die, die ihn verteufeln und ihn sofort loswerden wollen oder diejenigen, die sagen, nein, er ist der gemachte Mann, wir dürfen ihn niemals abgeben und alles mit ihm ist besser als vorher. So, und da würde ich mit euch gerne mal drüber sprechen, weil ich glaube, es ist mal an der Zeit, dass wir beiden Seiten, vielleicht auch aus unserer Community, mal unsere Meinung mitteilen und mal überlegen, okay, was spricht denn für Tietz und was spricht gegen ihn, beziehungsweise wo sehen wir Punkte, was man optimieren könnte. Da würde ich gerne mal mit euch durchgehen, damit wir dieses Schwarz- und Weiß-Denken vielleicht bei unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen auflösen können, wie auch bei der gesamten 96-Community. Genau, ich steige einfach mal ein. Es geht gerade darum, dass Christian Tietz und sein System einfach überhaupt nicht passen und er ist schuld, dass wir die Spiele nicht gewinnen und dass er, genau, ihm wird auch immer nachgesagt, dass Fußball ein Ergebnissport ist und er am Ende dafür die Verantwortung tragen muss, wenn wir die Spiele nicht gewinnen, egal wie gut die Leistung ist. Wie ist euer Take dazu?
Also am Ende, und das weiß Tietz auch selber, ist er ein Trainer einer Mannschaft, die aufsteigen soll.
Genau.
So, und es hat im letzten Jahr nicht geklappt. So, und in diesem Jahr sind wir jetzt, wir müssen nicht unbedingt in die letzte Saison zurückgucken, aber man muss ja schon sehen, was sind die Lehren aus der letzten Saison gewesen und wie hat sich diese Mannschaft, die jetzt schon ja im Kern ja auch zusammengeblieben ist, unter Tietz jetzt weiterentwickelt. So. Und diese Mannschaft soll Spiele gewinnen. Ja, und das tut sie nicht. Wir haben jetzt 2 Spiele verloren. So, das sind erstmal die nackten Zahlen. So. Ja, also man spricht ja immer über diesen Tietzball und dieses Selbstverständnis, das Spiel machen zu wollen, das Spiel gestalten zu wollen, hohe XG-Werte zu haben, hohe Ballbesitzwerte zu haben und so weiter und so fort, das Spiel in die gegnerische Hälfte zu drängen und so. Und da sagen ja ganz viele, ja, das sieht alles schön und gut aus. Aber für schön und gut aussehen können wir uns halt nichts kaufen. So.
Ja.
Dem würde ich aber gerne entgegenstellen. Und jetzt komme ich zum Positiven sozusagen, dass wir uns mit diesem Spiel immer wieder in gefährliche Situationen bringen. ne, und immer wieder richtig gute Spielanteile haben, sowohl gegen eine eklige Cottbusser Abstiegsmannschaft zu Hause, beziehungsweise auswärts, ne, die Cottbus hat zu Hause gespielt, so, als auch gegen ein Millionenensemble in unserer, in unserem Stadion. So.
Ja, auf jeden Fall. Also 40 Torschüsse in zwei Spielen musst du dir erstmal erspielen. Und da muss man ja schon sagen, dass dieses Herausspielen der Torchancen ganz klar dem Matchplan und der Ausrichtung der Mannschaft, das kann man denen ja auf die Karte schreiben. Warum wir aus den 40 Torschüssen nur ein Tor machen, ist dann die andere Frage. Aber das kann man schwer einem Tietz vorwerfen, warum ein Neubauer den nicht reinmacht oder warum ein Gündorf von 400%-igen nicht einen reinhaut. Aber ja, grundsätzlich verstehe ich die Aussage, dass es ein Ergebnissport ist und ich sag mal, im schlimmsten Fall ist dafür dann der Trainer verantwortlich. Aber man sollte es schon irgendwo ja, subjektiv sehen, ne? Du kannst da nicht 100% ihm die Schuld dran geben.
Nee, genau. Also ich sehe das grundsätzlich genauso. Ich stelle mir halt immer die Frage, dass wenn wir diese Spiele jetzt gewinnen würden und wir die Tore vorne machen würden.
Dann wäre die ganze Stadt im Hype.
Dann wäre die ganze Stadt im Hype. Aber würden dann, wie viele derjenigen sagen, die Titz nicht zu 96 passt, würden dann sagen, ja, wir schießen Tore, aber warte mal, bis das Gerüst zusammenbricht, weil Christian Titz kann nicht langfristig hier für Erfolg sorgen.
Eine Gegenfrage, meinst du, das sind Leute, die permanent was Negatives suchen oder meinst du, das sind Leute, die das Gute nicht sehen?
Ich glaube, sie sehen das Gute, aber sie suchen halt immer Gründe dafür, warum es nicht reicht. Und manchmal braucht es, glaube ich, den Mut oder diesen Realismus zu sagen, ey, wir spielen bis in den 16er, bis zur letzten Chance einen guten Fußball. Und da vorne fehlt uns, und das ist eine realistische Einschätzung, fehlt uns manchmal die Expertise und das, ja, die Expertise eines Stürmers zum Beispiel, der diese Dinge halt macht. Und dann kommt nämlich auch immer wieder die Frage auf, ja, trainiert Christian Titz nicht? Wir waren ein paar Mal beim Training, Christian Titz trainiert alles, vom Aufbau übers Mittelfeld bis zum Torabschluss. Der macht so viel mit dem Ball und da sind immer wieder Tore im Training beteiligt und da geht es immer viel um Abschluss. Und ich finde es halt immer schwierig, dem Trainer das anzukreiden, was ein Fußballer im Zweifel über 20 Jahre trainiert, um da auf dem Platz zu stehen und dann an Christian Titz zu sagen, ja, aber der holt nicht das Letzte aus den Spielern raus. Weil ich finde, 5 Meter vor dem Torwart zu stehen als Stürmer, da kann Trainer schwer Einfluss auf dich nehmen,
natürlich
um
nicht.
Die Tore zu machen.
Nee, überhaupt gar nicht.
So, und das sehe ich halt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viel positive Dinge, die Christian Titz immer nachgesagt werden, die man aber auch mal in Frage stellen kann. Also Henner hat es eben schön eingeleitet mit dem System, was er lange nicht umgestellt hat. Ich glaube schon, und das war ja auch unser Kritikpunkt, dass er halt flexibel im System sein muss, um sich auf Gegner einzustellen. Und ich glaube, viele, die sagen, nein, das System ist perfekt und Christian Titz ist der beste Trainer, liegen auch da immer nicht richtig, weil wir haben es gesehen, viele adaptieren unseren Spielstil, die kennen uns jetzt seit mindestens einer Saison und die wissen, wie Christian Titz spielt und kennen auch unsere Schwächen. Und deswegen gibt es, glaube ich, auf beiden oder für beide Seiten Argumente, die für und auch wieder dem aktuellen Prinzip sprechen. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn man sich komplett auf eine Seite stellt und ihm den direkten Rauswurf wünscht oder ihn hier für alle Jahre behalten möchte.
Was ja auch noch oft kritisiert wird, und da würde ich jetzt mal gerne überleiten zu dem Loretz-Weinkauf-Ding vom Wochenende, was wir natürlich nicht so richtig bewerten können, also ne, was man fußballerisch bewerten kann, und da könnt ihr euch reihenweise Experten, richtige Fußballfachleute anhören, die dieses Tietz-System und die Zahlen und das Spiel und die Ausrichtung, wie 96 das macht, lobend hervorheben. Ja, und wirklich als Vorbild nutzen, so. Aber wo es scheinbar ja auch hapert und wir das aber nicht so ganz mitkriegen sozusagen, ist die Personenführung. Ja, also ist die Führung in der Kabine. Ja, also wir haben letzte Woche in Cottbus gesehen, er schafft es dann nicht, die Mannschaft wieder ins Spiel zu kriegen in der zweiten Halbzeit und da ist jetzt halt die Frage, was macht das eigentlich mit so einer Mannschaft? Wir hatten es in der letzten Saison mit einem Weißhaupt oder mit plötzlich Bundu auf der Tribüne und so weiter und so fort. Und jetzt geht das in dieser Saison schon wieder los. Deswegen müssen wir da einmal kurz drüber reden. Loretz macht das erste Spiel, wird als Nummer 1 verpflichtet, holt einen Elfmeter gegen uns raus. Eine Woche später sitzt er wie selbstverständlich auf der Bank und Weinkauf spielt. Erstmal, wie findet ihr das?
Also grundsätzlich ist die Rotation innerhalb einer Startelf ja gerade zu Beginn einer Saison nicht unüblich. Die Torwartposition ist natürlich eine etwas sensiblere. Ne? Auf der anderen Seite finde ich es gut, weil du über Leistung im Training, das haben wir letztes Jahr auch schon mal gesagt, weil du über Leistung im Training in die Startelf vordringen kannst. Ja, also ich finde, es hat auch positiven Aspekt und vor allem ein Spieler wie Leo Weinkauf, der hier diesem Verein lange die Treue dient, der bleibt am Ball, der spielt offensichtlich im Training guten Ball und wenn er dann spielen darf, ist das schön. Wir noch dazu hinzufügen müssen, dass 96 auch dazu Stellung bezogen hat und die Gründe genannt hat, warum Loritz nicht spielt, dass er aktuell mit dem Spielaufbau noch nicht ganz so warm wird und er langfristig als die gesetzte Nummer 1 hier vorgesehen ist, aber er jetzt erstmal seine Zeit noch ein bisschen im Training braucht.
Tietz hat es dann später nochmal ein bisschen präzisiert, nämlich dass Wolfsburg viele Eingaben hat, also hohe Eingaben von Rehse, dass Hornby und Glatzel gesucht werden und sie dann einen großen Torwart brauchen, der die Eingaben, die hohen, wegfangen kann. Und dass es eine taktische Entscheidung war und deswegen Weinkauf für Wolfsburg aufläuft. Bei Sky, bei Tusche, hat er sich aber dazu hinreißen lassen, dass er gesagt hat, ja, Leo hat das ja super gemacht, warum sollten wir ihn dann rausnehmen, so ungefähr. Ne? Also da klang er ganz anders als in der PK nachher mit den hannöverschen Medien. Was meint ihr denn jetzt? Spielt er weiter? Was soll,
also ja, das ist die Frage, ne? Aber ich gehe mit der Aussage von ihm irgendwie nicht ab, dass er sich dem Gegner angepasst hat, weil das würde ja bedeuten, dass wir innerhalb der Saison öfter
25 Torhüter bräuchten.
Ja, aber auch öfter eine Rotation hätten auf der Torwartposition. Das ist ja total unüblich. Das gab es ja auch letztes Jahr nicht mit einem Noll, der ja auch nicht 100% sattelfest war. Also ich habe mich brutal gefreut, als ich gehört habe, dass Leo in der Startelf steht. Habe mir aber dann indirekt, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe dann schon gehofft, dass ein Loritz irgendwas hatte, was ihn verhindert hat. Als ich dann gelesen habe, dass er auf der Bank sitzt, dachte ich mir schon so, boah, ey, du holst einen Schweizer Torwart für über eine Mille Ablöse, um den dann am zweiten Spieltag erstmal auf die Bank zu setzen mit einer kleinen Denkpause, fand ich dann schon ein Signal. Wie sich das jetzt über die Saison hinaus entwickelt, kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ausmalen, aber es wird für mich, glaube ich, nicht so den Sinn ergeben, wenn ein Leo permanent die Eins bleibt.
Also wir sind große Leo-Weinkauf-Fans, das wisst ihr. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Loritz-Berater. Ich hätte so einen Hals. Weil ich sag euch, der Typ ist verbrannt.
Weiß ich nicht.
Doch.
Ich weiß, pass auf, wir sind alle nicht drin im Thema. Ne? Vielleicht ist er auch so ein bisschen grün noch hinter den Ohren gewesen und denkt sich hier, ich bin's und an mir kommt keiner vorbei. Ich werde ja hier nicht nach Hannover geholt, um dann auf der Bank zu sitzen. Vielleicht ist es auch erstmal so ein Stoß vorm Bug für den. Ne?
Ja.
Kann sein. Vielleicht braucht er das ja auch, um erstmal so ein bisschen klarzukommen. Aber ich, für mich, also mal ganz ehrlich, in Cottbus, da hat er jetzt nicht groß Böcke gerissen, ne?
Ich war Dienstag oder Mittwoch beim Training.
Das wäre jetzt meine Frage nicht gewesen. Was ist da vorgefallen?
Also da hat Tietz ihn nur angebölkt. In einer, die haben ja dann, das war ja die Trainingseinheit, wo Hartl neu das erste Mal dabei war und dann vorne auch viel rotiert wurde. Da stand Loritz hinten im Aufbau mit Ocon oft. Und es ging nur die A11, die hat Aufbauspiel geübt, der Abschluss war zu Ende und wieder ging es hinten los. Und da hat der in einer Tour Loritz ermahnt, was er da spielt und was er da macht.
Ja, also die
ich hätte, sorry, das ist noch mein Take dazu, ich hätte es ein bisschen smarter gefunden, weil es im Pokal eh üblich ist, dass du rotierst, dass du eine Woche wartest.
Genau,
und wenn Leo Weinkauf dann ein Top-Spiel macht und du dann sagst, ja, wir haben hier wegen diesem typischen Pokal-Rotieren, das haben wir gemacht, der war super, den wollen wir jetzt erstmal nicht auf die Bank setzen. Es ist eine Woche und damit hinterlässt du vielleicht nicht so viel verbrannte Erde.
Genau, klar, das. Aber vielleicht wollte er genau diesen Denkanstoß bei den Loritz auch bezwecken, ne, damit, dass er ihm damit ganz klar signalisiert.
Dass er so schlau ist, weiß ich nicht.
Mal gucken, wir werden
Also ich sag euch ganz ehrlich, mir hat Leo Weinkauf super gut gefallen und ich will, dass der im Kasten bleibt. Punkt aus. Aber habe ich vorher auch schon gesagt. Ja, ich habe in der Sommerpause schon gesagt, Leo Weinkauf soll Nummer 1 werden. So.
Ey, aber überleg mal, der hat sein erstes Zweitligaspiel gemacht, ne? Das war sein allererstes
Zweitligaspiel.
Genau, seine ersten Minuten in der zweiten Liga. Der ist noch nicht mal irgendwie reingekommen, weil sich ein Zieler verletzt hat oder sonst wer. Ich hab mich so brutal gefreut für den.
Ja, aber auf der anderen Seite, und wir wollen hier das große Ganze im Blick halten, ein junger Torwart, der kommt an, der macht einen Fehler, Welcher Fehler? Der größere Fehler lag bei Allgäuer in dieser Szene.
Ich wollte gerade sagen, welcher Fehler? Er hat keinen Fehler gemacht.
Aber er holt einen Elfmeter gegen sich raus, das nagt an einem Torwart so. Und dann willst du in der nächsten Woche es besser machen und endlich zeigen, dass du auch auf der Linie was kannst und willst dir Selbstvertrauen erarbeiten. So, und dann wirst du direkt rausgenommen. Ja, das geht gar nicht. Du verbrennst den. Aber am Ende des Tages, ey, wir sind Fans und ich bin Leo Weinkauf Fan und es ist halt so. Aber, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Tietz-Thema, was ich halt nicht weiß und was mir Sorgen macht, ist so, wie ist tatsächlich der Draht zu den Menschen, zu den Spielern? Mhm. Ja, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, so seit Monaten gucken wir uns an, dass es ganz viel gut läuft, aber es fehlt was. So. Und ist es wirklich die Qualität der Spieler, also die Abschlussqualität in dem Fall, die Qualität aufs Tor zu schießen? Hannes, das ist ja die Frage, die du hast. Oder ist doch bei Tietz irgendwo was?
Ja, also ich glaube, ich gehe ja mit beidem. Ich glaube, das ist nicht auszuschließen. Ich glaube, dass du auf der einen Seite auch das Spiel und vor allem den Zusammenhalt und diese zweiten Halbzeiten, über die wir auch immer gesprochen haben, wo 96 nicht mehr so schafft, dass da auch Tietz an sich arbeiten muss und eventuell nochmal ein bisschen mehr motivieren muss und ein bisschen mehr Feuer in die Mannschaft bringen muss. Aber da sind für mich zwei Paar Schuhe. Ich meine, in diesen letzten Millisekunden vorm Abschluss, da ist es egal, ob du ein Problem mit dem Trainer hast oder ob du für heute nicht gesetzt warst. In diesen letzten Millisekunden, da entscheidet, glaube ich, wenig, wie die Stimmung in der Mannschaft ist oder wie Tietz für einen Einfluss auf die Spieler hat. Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe, aber beide Punkte stehen völlig zu Recht irgendwie in der Kritik oder über die wird völlig zu Recht gesprochen.
Er wird nicht perfekt sein, ne? Also der wird schon seine Macken haben. Das ist ja auch irgendwo gut. Und hier beim Thema Lorenz, wir werden in ein paar Wochen werden wir schlauer sein, ob er mit dieser Aktion ihn verloren hat, ihn verbrannt hat oder ob das vielleicht genau dieser Denkanstoß war, um ihn erstmal wachzurütteln, dass er auch im Training Gas zu geben hat. Ich sehe das Große und Ganze. Also na klar, der hat seine Macken, vielleicht ist er auch ein kleiner Sturkopf in gewisser Hinsicht, aber ich glaube, das hat jeder Trainer. Da ist keiner perfekt, aber im Großen und Ganzen bin ich mega zufrieden mit ihm.
Ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, dass wir eher den Ansatz haben, wir sehen, wie viel Gutes da ist und geben dem auch Zeit. Und das, was er selber gesagt hat, dem schließe ich mich auch an und ich denke ihr auch, gut Ding will Weile haben. Also es kommt, ja, es kommt, das muss belohnt werden.
Ein Knoten
muss vielleicht auch platzen. Der Meinung, wir reden gleich über Hemelingen, aber ich bin auch der Meinung, es wird in Darmstadt schon der Knoten platzen. Ne? Ich hatte jetzt gegen Wolfsburg kein gutes Gefühl, aber ich glaube, jetzt im dritten Spiel wird der Knoten platzen und da werden wir endlich treffen und da werden wir endlich das System ausgezahlt bekommen. Die Hörerfrage jetzt schon an dieser Stelle. Versuch doch mal zu äußern, wenn ihr Tietz-Kritiker seid, was ihr euch wünschen würdet. Also gibt es da draußen einen Trainer, der frei ist, der was bringt der mit, was Tietz nicht hat, was ihr euch jetzt wünschen würdet? Oder auch auf der anderen Seite, Hannes hat es so schön gesagt, schwarz-weiß, was ist das, was euch an Tietz so fasziniert? Und vielleicht schaffen wir es ja, einen Bogen zu schlagen zwischen den Tietz-Hatern und den denen die Tietz vergöttern, ja, denn wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, das ist ganz klar.
Ja.
Aber wir würden uns da sehr wirklich vor allen Dingen für die Tietz-Hater-Seite mal interessieren. Was stört euch so? Was wünscht ihr euch? Was sollte ein anderer Trainer Besseres mitbringen? Genau.
Ja.
Und jetzt gehen wir in die Vergangenheit.
Alte Liebe History.
Okay, Jungs, guter Übergang zum Wochenende. DFB-Pokal steht vor der Tür. Ja, und ich habe mir gedacht, wir veranstalten mal wieder ein schönes Quizduell zwischen euch beiden. Ich würde sagen, ihr holt beide mal eure Handys raus. Ihr kennt das Spiel. Ich habe 10 Fragen vorbereitet. Ich stelle die Fragen. Ihr beiden loggt ein. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht, wo ich der Meinung bin, die kennt ihr. Aber hier und da wird es wahrscheinlich auch überraschen und vielleicht auch ein bisschen belehren. Ich fange mal an zum Warmmachen mit der ersten Frage. Gegen wen spielte 96 im Halbfinale 1992 und sicherte sich somit den Einzug ins Finale?
Weiß ich.
Oh, Hannes, sehr, also du wirkst sehr...
Ja, ich weiß, ja.
Sicher, okay. um hier eine Lücke zu füllen, bevor Henne einloggt. Ich habe nach Möglichkeit Fragen aus der nahen Vergangenheit vorbereitet. Habe mir so, ich sag mal 1992 als weit entferntes Ziel gesteckt und alles, was kommt, befindet sich ungefähr in dem Rahmen 1992 bis heute. Henne, bist du bereit?
Ja.
Okay, Henne, fang du an.
Werder Bremen.
Hannes?
Richtig.
Ja, Jungs. Punkt für beide. Sehr schön. Ich mache mal weiter mit Frage 2. Gehe ich davon aus, werdet ihr beide wissen. Vielleicht ihr da draußen auch. Welcher Spieler aus dem Team 1992 wurde später Chefcoach unserer Roten? War ein sehr junger Spieler damals. Henne, hast du eingeloggt?
Ich weiß es nicht.
Wir brauchen so eine Fahrstuhlmusik.
Ich habe keinen.
Hast du keinen?
Nee. Sehr junger Spieler. 92, fehlt mir eine Lücke.
Breitenreiter?
Ja.
Ah. Tick, ting.
Okay, Henne geht in Führung mit 2-1. Machen wir weiter mit Frage 3. Da bin ich gespannt, ob ihr beides wisst. Und ich bin auch sehr gespannt, ob da draußen jemand dieses Spiel auf dem Schirm hat. Wahrscheinlich die älteren Kolleginnen und Kollegen draußen, die werden sich daran erinnern. Frage Nummer 3. Was passierte in der Saison nach dem Pokalerfolg? Kurz vorweg, 96 schied aus. Die Frage hier ist, gegen wen? War das schon ein bisschen spezieller? Tappt ihr im Dunkeln?
Nee, ich weiß es.
Du weißt es?
Ich glaube schon.
Henne, hast du eine Idee?
Ich weiß es nicht.
Okay, Hannes, dann hau mal raus.
Hertha 2.
Alter, Hannes.
Stark.
Ja. Hut ab, Junge. Hut ab.
Gegen Hertha 2 ist man rausgeflogen.
Pass auf.
Das war die einzige nach 92, glaube ich, die einzige zweite
ja, ist, also ich dachte mir auch nur Hertha 2. Okay, da muss ich irgendwie eine Frage mit einbauen, weil ich es übelst geil fand. Tatsächlich war Hertha 2 damals, das war ein Viertelfinale gegen 96, wo wir ausgeschieden sind. Und Hertha 2 hat damals das Finale erreicht als zweite Mannschaft.
What?
Heftig, ne? Es gab auch tatsächlich mal ein Spiel, weil ich erinnere mich, so wenn ich zurückdenke, wo ich noch kleiner Bub war, da hat man öfter im DFB-Pokal so zweite Mannschaften erlebt. Bayern 2 war irgendwie öfter mal mit dabei und dann auch teilweise Runde 2 erreicht. Es gab tatsächlich auch mal ein Duell 1977, da hat die Profimannschaft von Bayern gegen die zweite von Bayern gespielt. Ja, 2008, 2009, ganz kurz dazu, wurde dann entschieden von der DFL, dass die Amateurmannschaften aus dem DFB-Pokal ausscheiden, dass die nicht mehr mitmachen dürfen. Aber früher konnten die sich tatsächlich ganz normal über den Landespokal qualifizieren. Hannes, sehr gut, stark. Hätte es nicht gewusst, muss ich gestehen. Okay, Frage Nummer 4. Hat Fabian in der letzten Folge so einen kleinen Denkanschluss gegeben. Frage Nummer 4 wäre, in welcher Saison hatte 96 sein letztes Pokal-Heimspiel?
Jetzt habe ich es in den Taschenrechner eingegeben.
Seid ihr bereit?
Ja.
Ich möchte die Saison wissen, ne?
Ja.
Und den Gegner könnt ihr dann gerne auch mit mir teilen. Henne, fang du mal an.
2022, 23.
21, 22.
Henne,
check. Stark. Gegen Dortmund.
Korrekt.
Gegen Dortmund im Herbst 2022.
Es war 2022, ne?
Ja. Ja, das war die zweite Runde. Haben wir 2-0 verloren. Sauber, Henne. 3-2. Henne geht in Führung. Kommen wir zu Frage Nummer 5. Und dafür würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal, ich sag mal, 20 Jahre zurück. Seit der Saison 06-07. Wie oft kam 96 über Runde 2 hinaus?
Seit wann?
06-07.
Also seit 06-07.
Im Prinzip in den letzten 20 Jahren.
Spielzeiten.
Von 20 Spielzeiten, wie oft haben wir es geschafft, über die zweite Runde, also ins Achtelfinale einzuziehen?
Okay.
Ist eine Schätzfrage, aber ich möchte eine Punktlandung können, ansonsten gibt es keinen Punkt.
Oh, krass, okay.
Ich weiß, ich bin streng. Komm, Hannes, rate.
Alter.
Von 20 Runden, wie oft haben wir es gepackt, mal das Wort Achtelfinale in den Mund zu nehmen?
Doof.
Na komm.
Ja, habe ich. Warte, ich mach's aber wieder in den Taschenrechner.
Okay, Henne, hau mal raus.
6-mal.
Okay, Hannes, was sagst du?
3-mal.
Ah, beide falsch. 4-mal. Tatsächlich 4-mal. Keine gute Statistik.
Viermal von 20.
Wann kann ich auch sagen? Und zwar einmal in der Saison 06-07. Da sind wir im, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ja, weil eine andere Frage baut darauf irgendwo auf. 12-13. 16-17 und 21-22.
Gegen Red Bull.
Ah. Ja. Ja.
Okay, ja, das passt ganz gut zur nächsten Frage. Frage Nummer 6 wäre, welche Runde war die beste Platzierung seit 1992 in der nahen Vergangenheit? Ich möchte von euch hören, wann war das letzte Mal zurückdenkend unsere Bestplatzierung?
Also seit 92, seit dem Korrekt, Pokalsieg.
Seit dem Pokalsieg.
Das letzte Mal die Bestplatzierung.
Jetzt ja, genau. Auch wieder die Saison haben.
Ja. Und natürlich, wo wir da standen, in welcher Runde. Aber es müsstet ihr eigentlich,
ja.
Gerade aufbauend auf der vorherigen Frage, müsstet ihr das jetzt
ja.
Richtig raten.
2006, 2007.
21, 22.
Ja.
Gegen RB Leipzig. Ja,
Hannes, Punktlandung, stark.
Ich dachte, du erzählst, weil du hast gesagt, du kommst und wir kommen nochmal auf 2006, 2007. Deswegen habe ich.
Der oh, Ausgleich, das weiß ich lass noch.
Dich nicht leiten von so kleinen.
Ein Kunku hat uns da ganz schön auseinandergenommen. Oh, ja.
Schlechte Erinnerungen.
Das war unschön.
Ja, leider mit dem Pokal haben wir mehr negative Erinnerungen in uns als gute. Eine weitere negative Erfahrung wäre Frage Nummer 7. Welcher Verein kegelte 96 gleich zweimal hintereinander aus dem DFB-Pokal?
Ja, weiß ich.
Also ich wollte gerade sagen, wir ist noch unsere Generation, die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die...
Also warte mal, gab es das jetzt nur einmal? Weil ich weiß von einem Mal...
In der Vergangenheit zwischen 92 und heute gab es das einmal auf zwei aneinanderfolgenden Jahren.
Boah, ich weiß nicht, ob das vor.
Mal gucken wir mal. Henne, hast du was? Ansonsten rate.
Ich weiß es nicht.
Okay, du möchtest nicht raten, Henne? Möchtest dich nicht blamieren?
Yeah. Ich sag mal Elversberg.
Okay, Hannes?
Ich sage Wolfsburg.
Sehr stark, Hannes. Die Frage zielte tatsächlich darauf ab, dass wir da zwei Antwortmöglichkeiten gehabt hätten. Also ihr habt es leichter gehabt und Hannes, du hast eine der beiden Möglichkeiten getroffen. Tatsächlich war es Wolfsburg in der Saison 2017, ja. 2018 und 2018, 2019. Beide Male sind wir in der zweiten Runde gegen die rausgeflogen. Eine zweite Möglichkeit wäre Schalke 04 gewesen. Das war in der Saison 07, 08 und 08, 09. Beide Male haben sie uns rausgekickelt und da auch wieder Runde 2. Wie auch sonst. Kommen wir weiter, machen wir weiter mit Frage Nummer 8. Welcher Spieler erzielte in einer DFB-Pokalsaison seit 1992 die meisten Tore für Hannover 96?
Seit 92? Bei Spieler bin ich.
Also viele Spiele waren es ja in der Regel nie in einer Saison im DFB-Pokal, aber es gab tatsächlich einen Spieler, der hat ganze 4 Mal genetzt.
4.
Habt ihr?
Ja.
Henne, hau mal raus.
Bebu.
Okay, Hannes?
Ich habe Jakundan aufgeschrieben.
Jakundan, nee, beide nicht. Es war Maxi Bayer.
Ach,
wow, ja, okay.
Und zwar war das in der Saison 21-22, die ihr gerade schon genannt habt, wo wir im Viertelfinale gegen RB Leipzig rausgeflogen sind. Da hat Maxi Bayer echt 4 Buden gemacht in der laufenden DFB-Pokalsaison. 2 Buden waren gegen Düsseldorf.
Ja.
Im Heimspiel. Werdet ihr euch vielleicht auch noch dunkel dran erinnern, da haben wir 3-0 gewonnen.
Ja.
Und die anderen beiden Buden waren gegen Gladbach im Heimspiel.
Ja, das war geil, das
im
Spiel.
Genau, da hat es bei mir dann auch.
Die nach Hause geschickt.
Da hat es bei mir dann auch eingeleuchtet. Ja. Das war nämlich damals auch mal so ein Momentum, wo man dachte sich so: Alter, wir haben Erstligisten rausgehauen mit 3-0. Maxi Bayer damals 2 Buden gemacht. Da waren wir kurz euphorisch, bis dann Leipzig kam und uns einmal kurz.
Stark, ja.
Maxi Bayer, Alter.
Maxi Bayer.
Ja, geil.
Okay.
Wie viel hast du noch?
2. Okay. Frage Nummer 9. Wir sind gleich am Ziel angekommen. Es steht 4-3 für Hannes. Henne, du musst jetzt nochmal.
Echt? Krass.
Du hast aber noch die Möglichkeit, den Sieger einzufahren. Frage Nummer 9 ist ja eine kleine Schätzfrage, aber ich könnte mir vorstellen, ihr liegt richtig. Welches Pokalspiel seit 2010, also auch ich habe versucht, einen Zeitraum zu nennen, der irgendwo greifbar ist, hatte die längste Distanz? So, jetzt geht mal in euch.
Oh, ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Elversberg.
Nee, aber Elversberg war tatsächlich Platz 2 mit 430 Kilometer. Es waren tatsächlich die Bayern.
Die Bayern.
2013, 2014 haben wir ausgespielt.
Elversberg haben wir nämlich 2010 gespielt.
Ja.
Und da dachte ich nämlich, das, weißt du, so.
Ja. Da sind wir auch rausgeflogen.
Ja, da sind wir auch rausgeflogen, genau. Also ich habe hier einige Beispiele,
wo wir Elfmeterschießen, oder? Richtig räudig. Ja, Elfmeterschießen 5-4 oder so, glaube ich.
Kann sein. Okay, letzte Frage. Mal gucken, ich könnte mir vorstellen, dass Hannes richtig liegen wird. Henne, du hast aber jetzt nochmal die Möglichkeit, den Ausgleich einzufahren. Frage Nummer 10. Gegen welchen Verein gewann Hannover 96 zuletzt nach Ablauf der regulären Spielzeit? Also ich möchte von euch jetzt wissen, wann haben wir mal im DFB-Pokal gewonnen? Das letzte Mal nach 90 Minuten. Also mir ist egal, ob Elfmeterschießen oder Verlängerung. Also wenn ich dir gleich... wir waren beide da, Hannes. Henne, hast du eine Idee oder tappst du echt im Dunkeln?
Boah, ich muss gestehen, ey, Pokal ist wirklich...
Schade.
Naja, es muss ja eins aus den letzten Jahren sein, wo wir dann mal in der zweiten Runde rausgeflogen sind.
Ja.
Und das muss irgendwie... Was war denn das? Aber ich
soll ich einen Tipp geben? Drauf. Es war die Saison 16-17.
Oh.
In der Saison sind wir im Achtelfinale rausgeflogen gegen 80? Frankfurt.
Ach, gegen Frankfurt.
Gegen Frankfurt im Achtelfinale ausgeschieden in der Saison 16-17.
Und in Kassel, Kassel.
Und in der ersten Runde haben wir ein Spiel gehabt, was über 90 Minuten hinausging. Okay, ich löse auf, es ist Kickers Offenbach.
Ah.
In der ersten Runde.
Hätte ich darauf kommen sollen.
Pass auf, es gab in der 48. Minute eine rote Karte für Waldemar Anton. Das Ding ging in die Verlängerung und in der 120. Minute plus 1 gab es einen Elfmeter für Hannover, den Salif Sané reingemacht hat.
Mhm.
Also ich erinnere mich an das Spiel in Offenbach, da war das Stadion, das ist auch so ein bisschen eng bebaut
ja.
Und die Heimkurve war recht nah an unserem Gästeblock und da gab es einige Pöbelgesänge und Provokationen, da erinnere ich mich ganz gut dran. Und umso schöner war es natürlich, dass Salif Sané in der 120. uns vor dem Elfmeterschießen gerettet hat.
Geil. Stark, danke Johnny, herzlichen okay. Glückwunsch.
Vielen Glückwunsch, Hannes.
Du bist der Pokalexperte.
Du bist der Pokal, unser persönlicher Pokalexperte.
Keine Spielerfragen bitte mehr.
Vamos. Dann blicken wir jetzt noch schnell voraus auf das nächste Spiel am Samstag im Weserstadion und zwar spielen wir dort gegen SV Hemelingen. Das ist ein Fünftligist aus der Bremenliga, tatsächlich eine Amateurmannschaft, die aber gespickt ist von krassen Nachnamen. Nämlich Berisha, Güler, Sanchez, Hannawald, Usun,
Hannawald,
Saka und Wolf.
Ehrlich jetzt?
Spielen da alle, sind natürlich weder verwandt noch verschwägert mit den berühmten Namensvettern, aber Sven Hannawald, genau. Spielen sie da. Also das Trainergespann ist Günther und Feyhat Tunçel. Zwei unglaublich sympathische Typen. Ich habe die schon bei der Pokalauslosung gefeiert. Da waren die nämlich vor Ort im Studio und haben Interviews gegeben, bevor ausgelost wurde auch schon. Also echt geile Typen. Ja, es ist eine Amateurtruppe. Ganz kurz, Player to Watch, Top-Torschütze ist Jerome Albritton. Der hat schon drei Tore jetzt in den ersten zwei Spielen in der Bremenliga gemacht. Top-Vorlagengeber ist Dia Saka mit drei Vorlagen in zwei Spielen. Und Hemelingen hat tatsächlich einen A-Nationalspieler. Und zwar Jacobi Tuckmann von den Cayman Islands.
Nein,
ja.
Ist das geil.
Ja. Und zuletzt, also die Bremenliga ist losgegangen, auch die haben zwei Spiele schon im Nacken, haben 2-0 gegen den Leha TS gewonnen und 4-0 gegen den Brinkumer SV. Ja, das heißt, sie sind sehr gut in die Liga gestartet. Und
ja, mal Butter bei die Fische. Oberliga Bremen ist ja, glaube ich, jetzt deutschlandweit jetzt nicht einer der Top-Oberligen, oder?
Sprich es nicht aus.
Wir werden ja, die Aussage ich frage wollen. Nur... Für einen Freund?
Nein. Also, ne, hands down, wir müssen die panieren. Ja, vielleicht kommt diese Mannschaft zum Backfisch. richtigen Zeitpunkt, dass man da sich einfach mal ein bisschen in Torlaune schießen kann. Aus allen Lagen schießen. Der Keeper wird sicherlich an dem Tag nicht über sich hinauswachsen, sondern wird vielleicht mal ein paar fangen von Udenne und Gindorf und von Cello. Also hoffen wir mal auf das Beste. Genau, das Spiel ist im Weserstadion statt. Das Spiel findet im Weserstadion statt. Denkt bitte unbedingt daran, dass ihr bei Kicktipp tippt.
Ja.
Ja, nicht nur die Zweitligaspiele tippen wir, sondern auch hoffentlich möglichst viele Pokalspiele in dieser Saison. Und deswegen, Jungs, frage ich euch jetzt nach eurem Tipp. Wie spielen wir gegen Hemelingen? Johnny?
Wir gewinnen 7-0. Also ganz ehrlich, ey, wir sind jetzt 3 Jahre in Folge in der ersten Runde ausgeschieden. Es reicht.
Okay, 7-0. Hannes, was sagst du?
5-1.
Okay. Ja, hätte ich auch genommen tatsächlich.
Echt?
Ja,
dann nimm, das ist geil.
Okay, dann nehme ich es auch.
Geil.
Okay. Nee, komm, ich nehme was anderes. Dann sage ich mal
18-0.
4-0. Wir kriegen kein Gegentor, aber wir gewinnen auch
ich sage nicht. Hattrick Gindorf.
Ja, okay.
Das kann alles so schlecht altern.
Wir sind gespannt, was ihr da tippt. Ganz kurz müssen wir noch Niesbert und Gulle 2000 hervorheben. Jeweils 1-0 auf Wolfsburg getippt. Ja, es ist Wahnsinn. vielleicht schaffen wir es ja mal jetzt geschlossen gegen Hemelingen auf 96 Sieg zu tippen.
Ey, wenn da also einer gegen 96 tippt.
Und richtig.
Den schmeiße ich höchst persönlich raus.
Ja, aber wenn er richtig liegt.
Dann, nee, dann ist recht. Dann
so, und da Gulle ein bisschen provoziert hat, unseren DMs hier, offiziell, er hat gegen 96 getippt, aber richtig gelegen.
Genau, und Gulle hat den ersten Spieltag nicht mitgetippt. Das heißt, Krake Jona ist abgelöst worden, der ist doch kein Orakel. Und vielleicht ist ja Krake Gulle ein Orakel. Gulle, sieh mal zu, dass du auf 96 tippst. Auch natürlich dann die Woche drauf in Darmstadt. Also, wir wünschen allen Schlachtenbummlern eine schöne Auswärtsfahrt und hoffentlich kommen wir gegen die sympathischen Hemelinger mit den berühmten Namen eine Runde weiter und hören uns dann nächste Woche wieder vor dem Auswärtsspiel am Böllenfalltor. Bis dahin bleibt Vamos. Ciao, ciao.
Ciao.